Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Sabine Hermeson, evangelische Theologin, die sich in Wien an der Universität vor einigen Jahren habilitiert hat. Sie ist aber auch Mutter von Zwillingen, zwei Töchtern, wobei eine der beiden Töchter, Mila, seit dem 18. Lebensjahr schwerst an ME/CFS erkrankt ist. Seit 5 Jahren hat sie ihr Zimmer nicht mehr oder kaum mehr verlassen können. In unserem ausführlichen Gespräch besprechen wir verschiedenste Aspekte der Erkrankung ME/CFS und auch welche Wünsche Angehörige und Betroffene an das Sozialsystem, die Politik und natürlich auch die betreuenden Ärzte haben. Vielen Dank für das Anschauen oder Anhören des heutigen Podcastes. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen nach Baden.
Danke für die Einladung.
Ich sehe dem Gespräch mit Vorfreude entgegen. Ich habe mir gedacht, wir starten gleich mitten in Medias Res. Sie haben bei einem Vortrag, den ich online gesehen habe, mal mit einem Bild der Dunkelheit angefangen. Mhm. Und ich finde es, also so merkt man sich. Mhm. Auch der Zitronenbiss war irgendwie gut. Mhm. Aber fangen wir mit diesem Bild der Dunkelheit ein bisschen an. Mhm. Bitte.
Ich mache es einfach vielleicht mal in Bezug auf unsere persönliche Situation. Ja, genau. Also wenn man bei unserer Tochter das Zimmer betritt, und das sind nur ganz wenige Leute, die das tun. Das bin ich, das ist mein Mann, das ist eine Pflegerin, das ist ihre Zwillingsschwester und ganz, ganz ab und zu mal einen Besuch für eine Minute oder so, dann sieht man zunächst mal eigentlich gar nichts, nur Dunkelheit. Und dann, wenn sich die Augen gewöhnt haben, dann sieht man im Laufe der Zeit, da steht ja ein Bett. Und in dem Bett, da liegt ja jemand. Unsere Tochter Mila, die 23 Jahre alt ist und die da seit 5 Jahren liegt, also so ungefähr seit ihrem 18. Geburtstag. Und warum diese Dunkelheit? Deshalb, weil sie schweres ME/CFS hat, myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome. Und ein Aspekt davon bei ihr und bei vielen anderen ist halt eine extrem hohe Reizsensibilität. Und das bezieht sich bei ihr auf Licht. Das heißt, wir können nicht einfach Licht machen in ihrem Zimmer. Wir gehen mit so einem ganz kleinen grünen Nachtlicht rein, dass wir gerade so ein bisschen was sehen. Und das bezieht sich aber auch auf andere Reize, wie Geräusche, wobei das ist bei ihr inzwischen ein bisschen besser geworden. Was aber nach wie vor ist, ist Sprache oder auch die Gegenwart von einem Menschen im Raum ist eine ganz große Anstrengung und Belastung. Mhm. Und deswegen diese Dunkelheit einfach aufgrund der massiven Reizsensibilität. Sie trägt immer auch zusätzlich noch so eine Schlafmaske, die sie nur ganz in der Nacht absetzt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die taktile Berührung etwas, was jetzt geht, weil sie würden manchmal sozusagen im Takt mit ihr atmen?
Ja, also das hat sich verbessert. Mhm. Ganz am Anfang hat sie Berührung gar nicht gut ausgehalten, hat starke Schmerzen gehabt. Wir haben das aber, so dass eigentlich alles, was ich in der Pflege für sie getan habe, ihr Schmerzen bereitet hat. Das ist aber mit starken Medikamenten im Laufe der Zeit besser geworden, so dass Berührung jetzt heute geht. Mhm. Also ich kann ihre Hand nehmen, In der Tat atmen, also ich lege oft die Hand auf die Brust.
Eigentlich total schön, oder?
Ja,
Intakt,
das
oder?
ist sehr, sehr intim.
Verbindend,
Ja,
oder?
und sie mag das auch. Sie nimmt auch manchmal ihre Hand, meine Hand und legt sie sich auf die Brust. Genau. Und also ich habe so ein Atemtraining, das wir machen, wobei Training ist fast schon zu viel gesagt. Ich lege, wenn ich merke, sie braucht was, um wieder ein bisschen, dass ich das einfach runterzukommen, das sie zu stabilisieren, dann lege ich die Hand auf die Brust und dann achte ich auf ihren Atem und gehe dann mit meinem eigenen Atem mit und durch ganz sanfte Bewegungen kann ich sie dann auch dazu bringen, ohne dass es eine Anstrengung ist, dass sie tiefer oder ruhiger atmet. Ja.
Eine Katze haben sie auch mal, Eli, glaube ich, heißt.
Ja, genau, wir haben eine Katze. Die haben wir angeschafft,
Ja,
als sie krank wurde, noch
genau.
nicht so schwer krank, aber als sie halt doch schon sehr viel Zeit im Bett verbringen musste. Und das war anfangs ganz schön, weil er sehr viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Aber als sie dann so schwer krank wurde,
Zu
da
viel.
ging das nicht mehr. Das ist einfach zu viel Anstrengung. Da
Ja,
konnten wir ihn dann mal so für 30 Sekunden oder so ins Zimmer
aber jetzt nicht
bringen.
mehr.
Ja, wobei auch das hat sich ein bisschen verbessert. Also er kann jetzt so, er kommt gerne zu ihr rein, springt aufs Bett und kann dann so 2 Minuten oder so ungefähr bleiben. Das geht. Das wäre vor 3 Jahren oder so noch nicht gegangen.
Aber das heißt, es geht Ihrer Tochter jetzt ein bisschen besser, sogar es wird.
Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass es eindeutig besser oder schlechter geht, sondern es ist eher so, dass es halt bestimmte Aspekte gibt, die haben sich leicht verbessert. Ganz, ganz leicht. Also so die Berührungssensibilität ist besser geworden. Die Reizempfindlichkeit, also auf Licht, ist auch nicht mehr so extrem. Ganz am Anfang, da mussten wir noch wirklich die Türritze abdichten. Auf der anderen Seite ist es so, dass alles, was Kognitives betrifft, also sprich vor allem Sprache zu verarbeiten, also dass wir sprechen und sie das verarbeitet, das ist eher schlechter geworden. Also da ging vor 2 Jahren oder so noch deutlich mehr.
Das heißt, Sie stellen sich die Frage 1, 2, 3, ob Sie ein, zwei oder drei Worte an Sie richten.
Genau, genau. Also sie, inzwischen sind wir so, dass sie, also bis vor kurzem war es noch nur jeden zweiten Tag. Ich versuche schon immer auch so ein bisschen so, dass wir die Grenzen, die so gehen, austesten. Und aktuell ist es so, dass es 3 Wörter am Tag sind. Also sie morgens, sie zeigt es dann an. Es gehen jetzt 3 Wörter und die sind auch unfassbar kostbar. Ja, also die sind
Natürlich.
ganz, ganz wichtig und gleichzeitig sind sie eine Anstrengung. Deswegen macht sie das auch gerne morgens gleich als allererstes, dann ist das sozusagen diese Anstrengung weg. Und da ist es jetzt der Stand so, dass wir 3 Wörter, insgesamt 6 Silben sprechen können.
Weil ich, also es ist halt so schwierig, sich da rein zu versetzen. Und den, also
Ja.
einen Punkt, den ich so unendlich schwierig finde, ist jetzt, wie geht's meiner Tochter, ihrer Tochter? Also dieses, wie geht es ihr wirklich? Natürlich als Mutter, sie wissen, wie es ihr
Ja,
geht,
ja.
aber sozusagen so ein verbaler Dialog ist ja.
Nein, also so dieses, wie geht's ihr? Ich frage schon, wie es ihr geht. Also so, und dann sagt sie das Körperliche. Und wenn ich das Gefühl habe, sie ist traurig oder wütend oder irgendwas, also vor allem traurig, dann male ich ein trauriges Smiley auf die Hand und schaue sie an. Und ganz oft sagt sie dann, ja, so ein bisschen ist sie traurig. Und ich finde das ganz wichtig, wenn die Kommunikation so eingeschränkt ist, dann neigt man vielleicht dazu, nur das Allerwichtigste, brauchst du was zu essen oder so. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch so dieses Emotionale zu kommunizieren, in dem Maß, wie das geht. Also ich kann sie fragen, ob sie traurig ist. Was ich sie leider nicht fragen kann, ist halt,
Welche Prozesse
welche
vorliegen?
Prozesse sind sie, womit verbringt sie ihren Tag, woran denkt sie, also was sind die Dinge, die sie beschäftigen, wovor sie Angst hat, das kann ich sie leider nicht
Weil in der,
fragen.
also ich bin ja so bisschen ein Tibetologe.
Ja, das habe ich gelesen.
Die Tibeter haben ja so verschiedene Meditationsretreats, wo man halt freiwillig gesund, und aber man hat auch jemanden, der einen ein Essen bringt und der einem sozusagen geistig Futter, der einen da leitet.
Ja.
Aber die sitzen auch 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage, früher halt in einer Höhle verdunkelt. Ja. Und da ist ja ein kompletter Prozess, den man da durchmacht.
Ja, Wahnsinn,
also
Wahnsinn.
Man geht auch durch Dunkelheit natürlich durch.
Ja, ja.
Und ihre Tochter ist jetzt 5,5 Jahren.
Mhm.
Also das ist ja wie ein totaler mystischer, was immer, aber das ist ja also eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, die sie das hier macht. Mhm. Ja.
Ich glaube, der Hauptunterschied zur Meditation ist halt der, es ist, genau, es ist selbst gewählt. Ja,
ja.
Also hier ist das eher so wie isolationshaft eigentlich. Und man weiß ja auch, also so in den 50er Jahren, glaube ich, war es, wurden an der McGill-Universität in Kanada, also so Versuche gemacht mit Menschen, denen man, also so Sensory Deprivation, und das macht wahnsinnig was mit den Menschen.
Ihre Tochter, der in dem, also da hat sie, glaube ich, so eine minütliche Botschaft noch gegeben für diese Filmdoku, wo sie ihren Zustand mit einem Tunnel verglichen hat.
Genau. Also aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass sie,
das
sie
mal.
Es war auch da eine sehr, sehr lange Zeit, diese ganze Minute aufzunehmen. Aber aus heutiger Sicht ist das unvorstellbar, dass das möglich war.
Also allein dieses, also ich war jetzt gerade, ich hätte einen Kongress in Indien gehabt, einen Vortrag, so vor 3 Wochen, alles gut, Flug gebucht, dann bin ich krank geworden und nicht hingeflogen und dann auch um meine Tochter nicht anzustecken und so weiter, bin ich separiert und hatte eine Woche sozusagen nichts zu tun und bin hauptsächlich herumgekugelt. Sofort hat mir der Körper wehgetan, ja? Sofort.
Mhm.
Aber das ist nur eine Woche gewesen. Mhm.
Ja.
Also diese 5 Jahre, das ist ja...
Ja, es ist unvorstellbar.
Das ist unvorstellbar.
Ja, ja.
Also, ich habe irgendwie mitbekommen, sie machen so wie so sanfte Physio oder so, haben sie, glaube ich,
ja, also ganz, ganz, ganz sanft.
Ja.
Also was wir machen, das wäre auch vor 2, 3 Jahren noch nicht gegangen, aber es kommt alle 2 Wochen, kommt jemand und macht so Lymphdrainage mit ihr, so eine spezielle Technik. Und ich mache jeden Tag so 5 Minuten mit ihr. Es gab aber auch Zeiten, da war das nicht gegangen. Es gab eine Zeit, da konnte sie ihre Arme gar nicht anheben. Und wir wussten, dass das gefährlich ist, dass es so Kontrakturen führen kann, wenn man sie gar nicht bewegt. Aber es ging halt einfach nicht.
Ja.
Also weil halt man nicht die Gefahr riskieren kann, dass einfach das im ECFS. Man denkt ja oft, das kann nicht noch schlechter werden.
Ja.
Aber ganz oft kann es halt dann doch noch schlechter werden.
Nein, es hat schon, also wir können uns gerne noch über ECFS so, also was gibt's, also da gibt es ja diese ganzen witzigen englischen und so weiter Bezeichnungen, aber heute hat mich eine Patientin gebeten, einen Termin mit ECFS und die hat halt alles Mögliche.
Ja.
Aber die ist gerade auf Urlaub im Ausland. Also das ist auch ECFS, aber halt, also von, das ist eine Graduierung, oder?
Das ist absolut eine Graduierung, ja. Wobei man sagen muss, dass die leichteste Form von ECFS bedeutet auch schon 50% Einschränkung, also nur noch 50% des Aktivitätspotenzials. Aber natürlich, also das ist eine ganz andere Form. Und ich finde es aber wichtig, also wenn man jetzt zu dieses sehr Schwere kommt, dann könnte man, kennt vor allem, dann könnte man jetzt leicht sagen, das ist was ganz anderes.
Ja,
aber man darf das nicht unterschätzen, das sind massive Einschränkungen. Also wenn man einfach nicht mehr arbeitsfähig ist oder nur noch sehr eingeschränkt arbeitsfähig, das macht sehr viel mit einem in Frage, auch Identität und natürlich auch schlicht und ergreifend auch Überleben.
Ja. Deswegen nochmal auf die Dunkelheit zurückkommen. Ja. Das eine war so, okay, der Raum ist dunkel.
Ja.
Und das andere, okay, für die Gesellschaft, also man ist auch also sehr im Dunkeln.
Ja, und man ist sehr, sehr isoliert und sehr weit unsichtbar. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, auch was politischen Einfluss wahrgenommen werden und so weiter betrifft. Es ist ja nicht nur die Dunkelheit, sondern es ist ja so, das Kennzeichen ist ja diese massive Begrenzung der eigenen Energie. Und Das heißt halt, man kann nicht irgendwie sich ins Parlament stellen und ohne weiteres eine Rede halten.
Das ist irgendwie der Unterschied halt zu den MS-Patienten, haben Sie mal gesagt.
Zu dem MS und vor allem zu HIV-Patienten in den 80er Jahren. Weil in vieler Hinsicht gibt es da durchaus Parallelen, ja, was die Stigmatisierung betrifft, was die fehlende Versorgung betrifft. Aber die Leute haben halt nicht die Möglichkeit, groß auf die Straße zu gehen.
Oder diese HIV-Geschichte. Bis natürlich alles, das hinkt immer jeder Vergleich und so. Mein Vater hat Wirtschaft gemacht, aber der hatte einen Schulfreund, der ist Mediziner geworden, hat geforscht und wollte HIV etwas entwickeln. Und das war so ein schon halber Running Gag, okay, jetzt, also wann, ist das, wann hat das unter einem Weltkreis, aber eh nicht. Aber halt, und jetzt gibt es ja was, die Kombi-Therapie, das funktioniert. Also das ist ein bisschen die Hoffnung, finde ich, dass man, also...
Ja, aber es braucht halt Forschung dafür.
Sowieso.
Ja, es braucht massive Forschung. Es braucht Forschungsgelder. Und das sehe ich im Moment nicht. Also, was wir in Österreich haben, das ist im Wesentlichen von der WNB-Stiftung angestoßen. Also der FWTF. Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds ist dabei. Genau. Ja. Die machen das auch ganz toll. Aber es braucht natürlich, von öffentlicher Seite, Gelder.
Ganz ich hab mich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mit ein paar Menschen unterhalten, die ich irgendwie mag. Und einer, ein kluger Mensch, hat irgendwie so eine ganz harte Aussage gesagt. Aber er hat gesagt, ja, wenn da jetzt wirklich, also wir als Staat sozusagen das angehen wollten, es würde so viel kosten, deswegen geschieht da so wenig. Mhm. Und so eine harte Aussage, aber ein bisschen, also okay, ernüchternder Punkt, aber Forschung kostet, Therapie kostet.
Natürlich.
Also das ist eine Challenge.
Ja. Natürlich, aber ich hoffe doch, dass die Solidargemeinschaft nicht sagt, wir leben halt so weiter und da gibt es eine Gruppe und die vergessen wir halt einfach. Übrigens auch, natürlich, aber auch vor wissenschaftlichen Aspekten, denn man muss sich das schon auch klar machen. Unsere Tochter ist mit 18 Jahren krank geworden. Sie ist eine sehr begabte junge Frau gewesen, sicher, die klar studieren wollte, in die Forschung gehen wollte. Und so sind ganz viele. Mhm. Und die ökonomischen Schäden, die sind ja gigantisch davon, dass man es nicht angeht.
Das ist ein schöner Punkt.
Also man hat das in Deutschland ausgerechnet. Also da geht es um Milliarden, um 60 Milliarden, die
ein schönes
die
Argument,
fehlen.
Ja.
Wirklich. Ja, deswegen, also auch wenn man rein wirtschaftlich denkt, sollte man dringend gut beraten sein, das anzugehen, gerade weil es ja vor allem junge Leute betrifft, die noch ganz viel Leben vor sich haben.
Und also sowieso, es gibt ja, also wer kriegt das? Gehen wir das kurz durch. Mehr Frauen als Männer, Hypermobile teilweise. Es gibt verschiedene Altersdinge zwischen 10 und 20 und dann ein bisschen älter. Ich finde, es kriegen liebe Menschen, aber das ist, also es sind so...
Nee, finde ich nur. Nein. Das kann ich nicht unterschreiben.
Nein, ich glaube es trotzdem.
Es kriegen auch Leute aller politischer Couleur durchaus. Aber es stimmt, also viele, die sich engagieren, sind schon auch sehr besondere Menschen, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und man muss natürlich auch sehen, dass es überwiegend Frauen betrifft und überwiegend junge Menschen, also zwischen 10 und 20 oder zwischen 30 und 40. Das heißt auch, es betrifft halt jetzt nicht den Manager mit 65, der ein tolles Netzwerk hat, der im Rotary Club ist, der, wenn er feststellt, es gibt nichts, dann aktiviert er seine Netzwerke, sondern also es sind halt junge Frauen mit 20, die noch nirgends angekommen sind, die noch nicht vernetzt sind. Und das macht es halt auch so wichtig, dass die Gesellschaft als weiteres, als größeres hinschaut. Ja. Also weil es kann nicht jeder in gleicher Weise für sich sorgen. Wir wären heute wo ganz anders mit Forschung und Versorgung, wenn es den 65-jährigen Mann betreffen würde.
Ich würde später sehr gerne nochmal zu Mila zurück, unbedingt. Jetzt weiß ich, Sie sind ja wirklich also vernetzt oder halt Ihr Mann oder Sie.
Wir sind beide.
Genau. Und auch international. Ist das in anderen Ländern massiv anders als in Österreich? Also Amerika, Kanada,
es ist,
Norwegen.
Es ist regional durchaus unterschiedlich. Mhm. Nicht in dem Sinn, dass wir ein Land haben, wo die Versorgung wirklich gut mhm. ist, sondern dass es einfach unterschiedliche Kontexte sind. In Deutschland hat man jetzt die Forschungsdekade ausgerufen.
Okay.
Mit einem sehr hohen Betrag, okay. 15 Milliarden ist es, glaube
okay.
ich. Aber das müsste ich nachher nochmal checken,
ja, ja.
nicht, dass ich hier was ganz Falsches sage. Ja.
Genau, hoffen wir, dass es eine Summe ja. ist.
Genau. Also es ist auf jeden ja. Fall ein Milliardenbetrag, ja. Der gemessen daran, dass 40 Jahre nichts getan gemacht. Ist, 69, nicht gigantisch genau. ist, ja. Aber doch ein mhm. Wort. Und da sehe ich jetzt in Österreich kein Pendant,
ja.
also
ja.
Ja. überhaupt nicht. In USA wurde einiges Geld ausgeschüttet, auch im Zuge von Long-Covid. Mhm. Es gibt auch so ein bisschen Unterschiede in dem Sinn, dass es unterschiedliche medizinische Traditionen gibt. Also wir haben in Deutschland und in Österreich haben wir halt das Problem mit der Psychosomatik. Mhm. Die ist da sehr stark
ja,
ja. Und hat extrem viel Unheil angerichtet ja. in den letzten Jahrzehnten. Das gibt es jetzt in anderen Ländern wie den USA nicht
okay.
so.
Okay.
England dagegen ja, ja. schon auch. In Norwegen.
Auf die Psychosomatik kommen wir ja. dann auch noch ganz sprechen.
Genau. Ja. In Norwegen gab es im Zuge von irgendeinem Infektionsgeschehen relativ vor einiger Zeit schon relativ hohe Zahlen. Mhm. Deswegen ist da manche Entwicklung ein bisschen weiter. Mhm. Also zum Beispiel gibt es in Norwegen eine Einrichtung, die schwerst Betroffene versorgt.
Versorgt.
Genau.
Die zu Hause
genau.
sind und es kommt.
Nein, also da ist es tatsächlich eine stationäre Einrichtung.
Okay. Das haben wir noch gar nicht.
Das haben wir noch gar nicht, genau.
Okay.
Genau. Aber also ich kenne jetzt kein Land, wo die Versorgung wirklich also gut aufgestellt ist. Und dann gibt es Länder wie die Niederlande zum Beispiel, also wo es noch viel desolater ist.
Okay, noch mehr.
Ja, also wo einfach Ärzte überhaupt nichts verschreiben.
Okay. Okay.
Gar nichts.
Ja, ja.
Was einfach, also wo Leitlinien noch viel, ein viel engeres Korsett
ja, ja, ja.
Bieten
ja, ja.
und wo das ganz, ja, ganz ja, schwierig ist.
Ja, ja.
Also da hat sich doch eher in Deutschland und in Österreich was entwickelt in den letzten
genau.
paar
Jahren. Ich habe die Leitlinien ausgedrückt, Katrin Hoffmann und so
ja.
weiter. Also
mhm.
da ist ja. doch einiges geschehen jetzt eben.
Da ist was geschehen,
genau, genau.
ja.
Gehen wir auf
genau.
die Psychosomatik kurz.
Ja, gerne.
Ich meine, die... So habe ich sie kennengelernt
ja.
von der Frau Grande, glaube
ja.
ich, heißt sie, sozusagen
mhm. genau.
die da sozusagen Psychosomatik, Physiotherapie versus, mhm. okay, das ist ein wirkliches mhm. Krankheitsbild.
Mhm.
Und jetzt war auch die Entscheidung am AKH, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die Ambulanz nicht auf die sozusagen, was war das,
Psychiatrie
gibt.
In die Psychiatrie, genau.
genau. Jetzt gibt es halt gar keine Ambulanz wieder, aber wie sehen Sie das?
Also das war schon eine ziemliche Hammeraktion, ja, die da gelaufen
ja,
ist am AKH.
Ja, ja.
Ja. Und die Ansiedlung an der Psychiatrie,
ja.
Das ist ja nochmal eines. Da gibt es jemanden, die hat sicher ein paar ganz gute Arbeiten gemacht. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wir haben in Österreich seit inzwischen anderthalb Jahren nationales Referenzzentrum.
Mm.
Und das ist exzellent besetzt.
Mm.
Also es war eine europaweite Ausschreibung.
Ja, ja, ja.
Man hat sich da lange Zeit gelassen und es ist wirklich exzellent besetzt. Mit zwei Wissenschaftlerinnen,
genau.
die Frau Professor Hoffmann ist eine davon.
Und die Eva Doppelnagel.
Und das Meyer-Elfenbach, genau.
genau. So schlechte Name.
okay, ja. Genau. Wenn man am AKH irgendwas machen möchte mhm. oder jemand irgendwas machen möchte, also grundsätzlich erstmal begrüße ich jeden, der vorhat, in diese extrem unterversorgte Krankheit einzusteigen und was zu tun. Aber das muss und kann selbstverständlich nur in Kooperation mit ExpertInnen gehen. Ja, ja, ja. Und das heißt zum einen in Kooperation mit dem Nationalen Referenzzentrum und das heißt zum anderen in Kooperation mit den Betroffenen. Mhm. Denn die Betroffenen sind diejenigen, die natürlich sich auskennen, die wissen, was es braucht, die diese Einblicke haben. Und was da am AKH gelaufen ist, ich wusste schon länger, dass es da was gibt. Die haben genau das nicht gemacht, sondern mein Verdacht ist, man wollte sich positionieren als Konkurrenz und Ablösung zum Nationalen Referenzzentrum mit sehr viel Power dahinter. Ja, das wurde sorgfältig vorbereitet mit PR etc. etc. Und es ist halt gerade noch rechtzeitig in die Öffentlichkeit gekommen. Und es gab dann die Entscheidung des Direktoriums. Ich kann jetzt nicht einschätzen, in welcher Relation das stand zu dieser Veröffentlichung dagegen. Und ich bin da sehr froh darum, denn das wäre Psychiatrie gewesen in Kooperation auch mit Psychosomatik und in Kooperation mit Neurologie. Und Neurologie ist eigentlich enorm ist wichtig.
Dr. Stingel ist auch
Neurologe. Dr. Stingel, Dr. Komenda-Lett, also Dr. Winkler jetzt auch, hat ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Also die Krankheit ist eigentlich in der Neurologie angesiedelt, aber die Neurologie hat es über etliche Jahrzehnte komplett vernachlässigt. Und als dann eben mit der Pandemie sich die Zahlen also wirklich explodiert sind, hatte die Neurologie nichts anzubieten. Und hat dann ist damit auch nicht gut umgegangen am AKH. Also es gab ja eine Long-Covid-Ambulanz am AKH.
Weil ich mag immer diesen, also ich glaube, dass ja viele Krankheitsbilder auch multifaktoriell bedingt sind. Insofern braucht es einen multifaktorellen Ansatz.
Ja, absolut.
Insofern wäre Interdisziplinarität.
Absolut, wäre wunderbar.
Wäre gut, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Gebe noch ein bisschen. Ja, danke.
Genau. Entschuldigung, habe ich Sie unterbrochen.
Ja, kein Problem. Genau. Also Neurologie ist eigentlich im Prinzip wichtig und gut, aber auch da muss man halt schauen, also dass es wirklich richtig angepackt wird. Also es gab am AKH die Long-Covid-Ambulanz, zum einen in der Kardiologie und zum anderen in der Neurologie. In der Neurologie hat man es aber so gemacht, dass man denen, die sich angemeldet haben, im Vorfeld Fragebögen geschickt hat und gescreent hat auf PEM und MECFS.
Gehört, die sich nur als wissenschaftliches Informationsquellen gesehen haben und therapeutisch gar nicht versorgt.
Ja. Aber vor allem, man hat eben Menschen mit PEM und damit eben mit der MECFS-Variante aussortiert. Und man hat einen Artikel, der eigentlich ein Manifest ist, im Nervenarzt, neurologische Zeitschrift, veröffentlicht. Also da geht es um MECFS. Also angeblich eine Auseinandersetzung mit der Evidenz, aber diese Evidenz, die hat man so bis 2010 ungefähr herangezogen, neuere Arbeiten nicht, und hat da so MECFS eigentlich rein psychosomatisch geframed. Und von daher, wenn die Neurologie versucht, das in der Psychosomatik zu verorten, und es geht ja zu so krassen Exzessen, wie dass man in diesem Nervenarztartikel, dass man da allen Ernstes kommt, Infektion nicht vor und es kommt PEM nicht vor, was das Kardinalsymptom ist von MECFS, dann muss man halt wirklich genauer hinschauen. Denn das, also der Bezug zu Infektionen, sie kann auch durch anderes ausgelöst werden, aber meistens sind das Infektionen und natürlich das Kardinalsymptom PEM, das muss berücksichtigt werden. Also sonst ist das vollkommen sinnlos und mehr schädlich als nutzend. Nochmal vielleicht zur Psychosomatik, was man halt auch wissen muss, anders als die Neurologie, hat die Psychosomatik durchaus eine Geschichte mit MECFS. Und das ist eine sehr problematische Geschichte, die vor allem in Großbritannien sehr weit forciert wurde. Es gibt dieses berühmte PACE Trial.
Weiß ich nicht.
Okay. Das ist eine Studie gewesen. Und man sieht halt, dass, also es wurde halt über Jahrzehnte so gedeutet, die Leute könnten ja, aber sie wollen halt nicht.
Ja.
Und das ging dann schon und geht auch weiter einher mit, also mit massivem Missbrauch. Mhm. Ja. Also ich erlebe, habe selber erlebt, dass man Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene kommen ins Krankenhaus und dann heißt das, der will ja nur nicht. Und dann stellt man das Trinken irgendwie so weit
diese
weg,
Geschichte haben Sie erzählt, ja.
dass
man sich
man nicht
bemühen
drankommt.
Muss.
Und dann kommt dann am Abend der Vater ins Krankenhaus und stellt fest, der Sohn hat den ganzen Tag nichts zu trinken gehabt. Oder also mit auf die Toilette gehen. Man sagt, du kannst das selber. Und das geht aber halt nicht. Oder man zwingt Jugendliche, die vielleicht ohnehin schon also sehr, sehr am Untergewicht sind und wenig Kraft haben, die davor von ihrer Familie halt immer wieder mehrere kleine Mahlzeiten, dass es halt mit dem Energiemanagement vereinbar ist, zwingt man in den Speisesaal zu gehen.
Okay.
Und sie nehmen dann halt weiter ab. Und das sind halt so Dinge.
Diese Geschichte hat mich beim ersten Mal wirklich berührt, wie Sie das erzählt haben, von diesem, okay, das Trinken weiter wegstellen, man kommt nicht hin.
Man kommt nicht ran,
Das war auch am Anfang von diesen Long-Covid-Rehas, dass man die Menschen dann auf den Ergometer gesetzt hat und sie gingen stehend hin und kamen im Rollstuhl zurück.
Genau, jetzt so also und da haben wir viele Fälle, auch hier in Österreich.
Das ist zwar ein Sprung, aber jetzt auf die Mila zurück, weil in der chinesischen Medizin gibt es ja immer so ein Stufenplan, Verhalten, Ernährung, Phytotherapie, Kräuter, also Ernährung. Ich weiß, Sie geben mir das sozusagen, also durch so eine, also Sie
mit trinkt Schnabel,
das Schnabel
Becher,
genau. Und Sie geben mir ein bisschen Eiweiß, habe ich verstanden?
Also sie kriegt, sie soll relativ viel Eiweiß kriegen, also sie soll 1 Gramm Eiweiß
genau,
pro Kilo Körpergewicht.
Genau, super.
Und sonst kriegt sie wenig Kohlenhydrate, viel Gemüse, histaminarm, glutenarm, also weil es sind ja auch so Komorbiditäten wie so Reizdarmsyndrom und so. Aber die Ernährung ist bei der Mila ist zum Glück gesichert.
Super.
Das war nicht immer so.
Das war irgendwie in der Kennzimmer, hätte ich verstanden.
Ja, ganz am Anfang war es... als sie so schwer krank wurde, ja innerhalb sehr kurzer Zeit, also diese Verschlechterung kam innerhalb sehr kurzer Zeit, da war es so, dass wir wirklich Sorge hatten, ob wir sie weiter ernähren können oder ob sie nicht künstliche Ernährung braucht. Und das wäre aber ein Riesenproblem gewesen, weil einen Mund-Nasenschlauch kann man mal noch legen zu Hause.
Aber, was ist das sonst, Pecksonde oder was?
Ja, aber das Problem ist ja, dafür hätte sie ins Krankenhaus gehen müssen. Und sie ist nicht transportfähig gewesen.
Also, ich komme dann gleich wieder zurück, aber Sie waren ja dann, also Sie haben ja sogar Palliativmediziner dann probiert, als sozusagen als Unterstützungs- und ich schätze Palliativmediziner sehr, also ich finde deren Arbeit eine grenzgenial und da gibt es perfekte Kolleginnen und Kollegen. Aber also, das war natürlich, die Mila war nicht das Klientel dafür scheinbar.
Ja, aber das ist nicht das Problem. Also ich denke, dass Palliativmedizin ganz, ganz gut in dem Bereich unterstützen kann. Und zwar, weil, also so erlebe ich Palliativmediziner, die auch so damit leben können, dass man halt nicht alles machen kann.
Genau, das ist auch die... Okay,
die Haltung.
Eine Haltung, eine andere,
ja, genau.
Aber es macht auch Platz für irgendwas.
Ja, ganz genau. Deswegen also ist Palliativmedizin, und ich sehe jetzt also mit Erleichterung, dass sich die Palliativmedizin gerade auch in Niederösterreich da auch öffnet für ME/CFS. Damals wurde dann halt uns gesagt, wir können leider nicht helfen, weil sie stirbt ja Gott sei Dank nicht.
Genau.
Ja. Aber von dem Ansatz ist Palliativmedizin sehr, sehr hilfreich.
Eben, und die haben alle möglichen Tricks auf Lager und Zugänge, die einfach.
Ja, und halt auch, also es ist ja auch, wenn man nicht die Maximaldiagnostik machen kann. Also man arbeitet auch manchmal mit gewissen Unsicherheiten und so. Ja. Also da hat die Palliativmedizin schon viel anzubieten.
Und was war dann der, sozusagen, also es war ein Epstein-Barr-Virus, der die Niere wieder erwischt hat und dann ist es innerhalb von ein, zwei Wochen schlechter gegangen. Und dann, dann war die Ernährung dann so kurz.
Ja, das
dann?
Ging ganz schnell. Okay. Also das ging ganz, ganz schnell. Ja, ja.
Und was war dann sozusagen der Turning Point? Also wann wurde die Ernährung wieder besser? War dann wieder
ein Trick? Es gab nicht einen Turning Point. Also es war halt auch, das Schlucken war massiv beeinträchtigt. Also es war eine Kraftfrage, also die Ernährung zu schaffen. Sie hat vielleicht auch eine Stenose gehabt in der Speiseröhre. Auf jeden Fall ein Teil von MECF ist ja, dass das ganze vegetative Nervensystem nicht mehr so funktioniert, sodass das Schlucken eben auch nicht so. Und das war dann immer, man musste einerseits das Kopfteil ein bisschen hochstellen, dass das geht. Andererseits ist das auch wieder schwierig wegen der orthostatischen Intoleranz.
Ja. Da reicht es bei der Mida schon, wenn man sie aufrichtet.
Ja, ja, wirklich. Das reicht.
Das reicht,
das reicht okay. Es gab nicht so einen Turning Point. Mhm. Also wir haben halt dann die Nahrung sehr stark angereichert. Mhm. Also dass es einfach wenig ist und kalorienreich. Ja. Aber es, im Laufe der Zeit ist das einfach, hat sich stabilisiert.
Und jetzt geben Sie so ein paar Grundnahrungsmittel, die Mila gerne hat, vom Geschmack her, oder?
Ja, also wir geben halt viel Protein, deswegen also Fisch und Mozzarella und so und Gemüse. Aber es ist inzwischen auch so, dass sie so ein bisschen mehr Energie hat, sodass ich sie jetzt auch fragen kann, ob sie sich was wünscht. Ja,
super, oder?
Ja, also 4 Jahre lang war ihr das, hatte sie keine Kraft, darüber nachzudenken. Ja. Also, aber jetzt geht das, dass sie auch mal einen Wunsch äußert.
Ja, ja. Zum Beispiel?
Ja. Ach, zum Beispiel, also haben wir jetzt eingeführt vor einem halben Jahr, dass sie um einer bestimmten Uhrzeit, so um 6, kriegt sie so einen ganz, ganz kleinen Snack. Mhm. Das ist dann nicht, ist ein winziges Stückchen, ja. Es ist dann nicht im Schnabelbecher, sondern das gebe ich ihr dann so. Und was sie sich gewünscht hat, ist ein Brownie.
Ja, wow. Ja, das ist schon die Profistufe.
Da ist es doch sehr schön weich.
Ich hätte mir Schokolade gewünscht, oder kann man irgendwie.
Das ist schon klar, das ist fast ein bisschen schwieriger. Wirklich? Also so die lindgehauchten Täfelchen gibt es. So das habe ich ihr jetzt auch schon gegeben.
Schlucken, oder?
Ja, genau. Ja.
Brownie, ne, bitte.
Ja, genau. Also halt ganz kleine Stückchen. Ja. Und das ist so ein bisschen was an Leben.
Ja. Und sonst so therapeutische, also Off-Label-Medizin, klar, macht man. Mhm. Da haben Sie, glaube ich, 2 Sachen ausprobiert, wenn ich das richtig verstehe.
Wir haben alles ausprobiert eigentlich.
Durch. Mit dem Dr. Stingel oder mit verschiedenen?
Ja, mit dem Dr. Stingel und mit dem Dr. Commander-Led.
Okay. Also Sie haben da einfach durchprobiert und das immer mehrere Wochen oder Monate gemacht.
Ja, genau. Es gibt ein paar Dinge, wo wir das Gefühl haben, dass das was gebracht haben könnte oder auch, dass es was bringt. Die Mila hat jetzt nicht, was viele haben, so starke Mastzellenaktivierungssyndrom. Das heißt, wir können bei ihr Medikamente ausprobieren. Sie hat jetzt durch nichts eine Verschlechterung gehabt, was bei anderen durchaus der Fall ist, dass sie Verschlechterung haben. Aber das geht bei ihr zum Glück. Und ich denke schon auch, dass diese ganz leichte Verbesserung, die wir haben, dass die auch durch Off-Label-Medikamente bedingt ist.
Und von den schulmedizinischen Präparaten abgesehen, gut, so Berührungen gehen ein bisschen, die Katze war jetzt zu viel, die Eli.
Ja,
was machen Sie sonst, was ihr gut
tut? Wir machen eben die Lymphdrainage, das machen wir und das tut ihr auf jeden Fall gut.
Sie einfach angegriffen wird auch.
Ja, das tut ihr auf jeden Fall gut. Was machen wir sonst? Also Physio. Ganz, ganz, in ganz, ganz reduziertem Rahmen, wie das geht.
Die Gelenke passiv durchgelegt werden.
Ja, genau, ganz genau. Das geht nicht an einem Tag alle Gelenke, aber es geht vielleicht heute die Beine und morgen die Arme. So in dem Maß geht das.
Und also klar, Sie hat Cello gespielt, Musik geht gar nicht mehr.
Das geht das gar nicht.
No way,
nein,
gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht, ja.
Ich habe versucht, mal so White Noise, also so Regengeräusche
ja,
oder
auch zu
sowas,
viel.
aber das war auch zu
Ja.
anstrengend.
Ich stelle mir das wirklich so interessant vor, was denkt sie die ganze Zeit? Ja?
Ja, also vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, da ist ja dieser Spiegelartikel über sie erschienen. Und im Zuge dessen, da konnte sie noch ein bisschen mehr kommunizieren, hat mein Mann, also das war eine Frage von der Journalistin, die mein Mann ihr kommuniziert hat, woran sie so denkt. Und da war die Frage, ob sie so an Vergangenes denkt. Also wir waren zum Beispiel ein Jahr in Berkeley gewesen, was ein
Genau.
ganz tolles Jahr war. Und dann hat sie gesagt, nein, sie denkt an die
Ja.
Zukunft. Also
Das ist eh.
bei ihr ist alles
Ja.
darauf
Ja.
ausgerichtet, gesund zu
Ja. Ja.
werden und endlich wieder leben
Ja,
zu
ja, ja,
können.
ja.
Das ist auch so ein Charakteristikum eigentlich für Menschen mit MECFS,
Okay.
dieses absolute
Ja, ja,
Leben wollen, diesen
ja.
ganz starken Antrieb
Ja,
zu
ja.
haben, der vielleicht manchmal auch mit dazu geführt hat, dass die Leute über ihre eigenen Grenzen gegangen
Oh,
sind.
ich
Und
denke mal, sonst wird sie diese 500 Jahre ja gar nicht. Also, das ist doch eine Challenge
ja,
für den Körper.
absolut,
Überlebt. Also,
absolut.
ja.
Ja, ja.
Also, ich meine, dass sie vorher, als sie schon den Infekt vorher gehabt hat, dass sie noch
Genau.
probiert hat, die Schule noch zu
Ja. Ah
schaffen und mit
ja,
letzter Kraft die
genau.
Fachbereichsarbeit
Noch
und so, das
eine
ist toll. Genau, genau.
wissenschaftliche Arbeit zu
Das
schaffen
war
und
zu
so.
viel einfach.
Jemand, der nicht so getrieben ist, nicht so
Ja.
zielorientiert, hätte vielleicht leichter gesagt, okay, ich steige jetzt erstmal
Ja,
aus.
ja, ja. Ja. Boah, aber das ist eine Gratwanderung. Also
Ja,
jetzt für
das
uns,
ist es.
auch für uns alle, die wir
Absolut.
gesund sind, ja. Ich meine, wir sind
Absolut.
auch manchmal nicht fit
Ja.
und dann, okay,
Ja.
wann
Ja.
gehe ich jetzt in die,
Ja.
also wann schone ich mich?
Ja,
Also,
aber ihre Zwillingsschwester hat
ja.
ja auch Long-Covid
Ah,
bekommen.
das weiß ich nicht. Okay, die
Ja,
studiert jetzt
die
Medizin,
studiert
das weiß ich, genau,
Medizin,
freue ich
genau.
mich, genau.
Und jetzt geht es auch
Okay.
wieder. Aber da haben wir und
Ja.
sie muss es entscheiden, dann halt viel schneller die Reißleine
Okay.
gezogen. Und sie hat sich wieder erholt,
Gratuliere.
Gott sei
Ja,
Dank,
ja.
ja.
Und jetzt studiert sie Medizin.
Ja,
Ja.
genau. Ja, sie hat davor schon Medizin studiert,
Okay.
aber sie musste dann halt 2 Jahre
Ja,
aussetzen
ja.
oder ganz, ganz stark
Ja.
reduzieren.
Ja. Na gut, kann man ja.
Ja. Naja, so ganz leicht kann man nicht.
Auf
Also
der
das Medizinstudium
Med-Uni,
ist da
in der
nicht, sie
SFU.
ist auf der
Ja,
Med-Uni,
ja.
ist noch nicht darauf
Ja.
eingestellt.
Ja,
Also
klar,
das ist
nein.
extrem
Nein, nein.
verschult.
Das war zu meiner
Und,
Zeit noch sehr flexibel, die
ah
Geschwindigkeit. Ja, das war, wir hatten
ja.
einfach Prüfungen und Prüfungen
Ah
gemacht und die
ja.
Ministudiendauer war irgendwas und Durchschnitt
Ja.
war, Ministudiendauer war 12 Semester, Durchschnittsstudiendauer war 18 Semester, also
Ach,
ob man
echt?
da ein, zwei Semester mal
Ja.
nichts gemacht hat.
Ja. Nee, nee,
Jetzt, nein,
aber
jetzt ist
das ist
es,
jetzt
nein,
anders.
jetzt ist es.
Und ich denke aber, also da müssen sich die Universitäten auch
Ja,
entwickeln.
ja,
Denn es haben so viele
ja.
irgendwelche Einschränkungen, gerade auch
Ja,
im
ja.
Nachgang der
Ja,
Pandemie.
ja.
Und da muss, also wir haben ja auch eine UN-Behindertenrechtskonvention und das muss natürlich auch im
Ja,
universitären
ja,
Bereich
ja.
noch umgesetzt
Ja,
werden, dass es einfach Möglichkeiten
ja.
gibt, also das flexibler auch zu handhaben, wenn ein
Ja.
Bedürfnis da
Aber Sie
liegt.
sind nach 2 Jahren wieder
Sie
eingestiegen.
ist wieder eingestiegen,
Sehr gut, sehr gut.
ja, das ist ganz großes Glück
Ja.
und wir hoffen halt, dass es sich nicht wieder
Ja,
infiziert
ja.
und dass das
Ja,
stabil
klar.
bleibt.
Ja.
Ja.
Ich in meiner Praxis betreue ein paar Patienten, die natürlich nicht so schwer betroffen sind. Und manche, auch so durch paradoxe therapeutische Ansätze, auch Schulmedizintherapie, manchen, die halt nicht so schwer betroffen sind, denen geht es wirklich mit der Zeit besser.
Also es ist so, dass innerhalb der ersten 2 Jahre
Ja.
gibt es oft noch eine
Ja.
Verbesserung.
Bei den leichteren Fällen oder auch bei den so schweren Fällen wie bei Ihrer Tochter.
Also ihre Zwillingsschwester war auch jetzt nicht komplett
Hm.
bettlägerig, aber doch auch ans Haus
Hm.
gebunden. Also nicht zu, man wird ja auch nicht von einem Tag auf den anderen so
Ja,
schwer
ja.
bettlägerig in aller Fälle. Aber in den ersten 2 Jahren gibt es eben oft
Hm.
noch Verbesserungen. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, das liegt daran, dass ich so viel gepaced habe oder das liegt daran, dass
Ja,
ich trainiert habe
ja, ja.
oder daran, dass ich XY
Ja,
gemacht
ja.
habe. Und das ist halt, also Kausalität ist da letztlich immer schwer
Sowieso.
aufzumachen.
Ja.
Es ist halt leider so, dass je länger desto unwahrscheinlicher es wird. Aber es ist keine Krankheit, die irreversibel ist. Also wir setzen jeden Tag darauf, dass es bei ihr auch wieder besser wird.
Und dieser, Sie sind ja wirklich aktiv, also nämlich, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass Sie im Hintergrund auch sozusagen für andere Eltern und Betroffene so als Informationsquelle
dienen. Ja, das ist leider notwendig. Vor allem, also einfach, weil es halt einfach nichts gibt. Und deswegen gerade Angehörige von Schwerstbetroffenen, dadurch, dass ich viel in der Öffentlichkeit bin, haben sich dann oft an mich gewandt. Und das hat aber ein Ausmaß erreicht, das nicht so machen war. Genau. Und jetzt gibt es aber Gott sei Dank inzwischen von der Österreichischen Gesellschaft für MECFS ein Angehörigenforum. Okay, mein Mann betreut es auch mit und dann können wir dorthin verweisen.
Weil sonst haben Sie ja Ihre sozusagen auf der Uni volles Programm, zu Hause und dann diese...
Also wir haben schon auf der Uni halb volles Programm, dann halt die Pflege 24/7 und ansonsten sind wir halt schon sehr viel politisch und in der Öffentlichkeit halt mit dem Versuch, was weiter voranzubringen. Und das ist absolut notwendig. Und es ist ja auch was entstanden. Politisch ist es inzwischen leider schwieriger geworden. Aber es ist was entstanden.
Es war ja gerade dieses Symposium auf der MedUni, wo die Frau Dr. Katharina Reich, heißt sie so?
Ja, Katharina Reich, ja.
Genau, also es ging um die Gutachtergeschichten. Sozusagen, dass die jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, besser ausgebildet sind, das ist das Wording, aber es geschehen Dinge, oder?
Naja, noch geschieht es nicht.
Nein, es ist. Verstehe es nur.
Ja, naja, also ich meine, das ist mal wichtige die Erkenntnis, aber es gab halt eigentlich diesen nationalen Aktionsplan. Wir hatten 3 grüne Gesundheitsminister, keine ideale Situation, weil es halt immer wieder einen Wechsel gab. Aber am Ende hat dann doch eben Johannes Rauch diesen nationalen Aktionsplan angestoßen. Das war ein guter, partizipativer Prozess mit allen Betroffenen. Aber er hat es halt nicht mehr geschafft, das dann in der Bundeszielsteuerung umzusetzen. Und jetzt haben wir einen Wechsel und jetzt ist es halt... Ja, hat sich halt einiges geändert. Also jetzt haben wir ein nationales Referenzzentrum, das nicht mehr involviert ist in Gespräche. Ja, ja. Und wir haben die Betroffenen, die nicht mehr involviert sind in Gespräche. Und damit frage ich mich halt, wer redet denn jetzt noch mit und was für eine Kompetenz ist da jeweils vorhanden?
Weil so richtig gutes Networking und Teamwork wäre bei so komplexen Themen.
Es wäre absolut notwendig, Anna an einen Tisch zu holen. Absolut, weil wenn ich halt mitkriege, dass jetzt drüber geredet wird, wir müssen die Definition noch klären, die ist längst geklärt. Was soll da geklärt werden? Oder es gibt natürlich schon Player in diesem ganzen Spiel, die den Interesse daran haben, dass die Zahlen eher niedrig erscheinen, dass die Krankheit eher leicht erscheint, leicht bewältigbar, dass wir da nicht groß was aufbauen müssen.
Die Zahlen, ich meine, es kursieren diese 80 bis 100.000, was ja auch schon jeder Hundertste Österreicher wäre, das ist eine riesige Anzahl, aber das sind natürlich Schätzungen.
Ja, das sind Schätzungen, das ist richtig. Also ich rede immer von mehreren 10.000. Vielleicht sind wir so bei 80.000. Es sind Prävalenzschätzungen, die aber jetzt nicht einfach aus der hohlen Luft gegriffen sind, sondern die halt auf Population Studies aus anderen Ländern basieren. mit denen sich das Referenzzentrum intensiv auseinandergesetzt hat. Und von daher, die haben schon eine ganz gute Basis. Aber wissen Sie, ich habe schon die absurdesten Zahlen erlebt. Also ich habe auch schon erlebt,
Nach ganz oben oder nach ganz
nach
unten?
ganz unten. Also das war noch vor 3, 4 Jahren oder so, hatte mein Mann einen Termin im Gesundheitsministerium. Und da wurden die Zahl von, es gibt 30 Betroffenen in Österreich kolportiert. Ja? Und wie kommt man zu der
Die
Zahl?
haben sie am Handy locker im Topf verdoppelt, oder?
Stark. Also, ich bin ja mit 10-mal so viel in Kontakt, so ungefähr. Wie kam man zu der Zahl? Also, man hat tatsächlich im Jahr 2012 anscheinend in Österreich eine Erhebung gemacht. Und zwar, man macht ja Prävalenzerhebungen in Österreich nicht aus dem niedergelassenen Bereich, sondern nur aus dem Klinikbereich. Und man hat den Kliniken angefragt, wie viel habt ihr denn? Und es überrascht mich, dass man überhaupt auf 30 gekommen ist, angesichts dessen, dass
Dass man
kaum
nicht gehen kann.
Klinikarzt, dass man nicht gehen kann und dann ist auch kaum Klinikarzt das gekannt hat damals. Aber 30 hat man anscheinend doch gefunden. Und dann hat man gesagt, es sind ja nur 30. Für 30 braucht man nichts.
2012 war das.
Genau,
Im
2012.
Vorgespräch habe ich eh ein bisschen gesagt, also ich finde, die Mediziner werden jetzt richtig gut ausgebildet. Also wir haben dauernd diese Fortbildungen zu verschiedensten. Also da tut sich was total. Also es
Sehr
gibt
schön,
noch mehr einen Lehrplan oder da. Also, aber ich glaube, da tut sich was.
Naja, dann gab es also, der Professor Berger hat in der Pandemie mal die Zahl genannt von 6. 5 oder 6 waren es, ja, Long-Covid-Betroffenen überhaupt in ganz Österreich. Und es gibt Leute, die arbeiten mit 600. Ja, aber das geht nicht. Und vor allem, was ich halt erlebe, ist, dass dieses Spiel mit den Zahlen missbraucht wird, um zu sagen, wir machen nichts. Denn selbst wenn wir es jetzt nicht ganz genau wüssten, und ich halte die Schätzungen vom Referenzzentrum für sehr solide, aber selbst wenn wir es nicht ganz genau wissen, ja, dann fangen wir halt mal an. Ja? Also dann fangen wir halt mal an, wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr. Dann kommt nicht der Zähler, der erstmal zählt, wie viele Häuser betroffen sind. Und dann wird man ja merken. Und also ich erlebe zum Beispiel in Salzburg, da ist ja jetzt der Plan, eine Klinik im Rahmen von der
Okay, weiß ich
Klinik
gar nicht.
MECFS auch PEIS zu behandeln.
Stationär.
Erstmal, glaube ich, ambulant.
Okay.
Bin aber nicht ganz
Okay.
sicher. Da steht das Telefon nicht mehr still.
Ja, klar.
Ja?
Tausende.
Ja?
Ja, klar.
Und sollte, also ich kann garantieren, die Situation, dass man eine Anlaufstelle, wenn man ExpertInnen hat, tatsächlich ExpertInnen, da wird es nicht eine einzige geben, die nichts zu tun
Ja,
hat,
sicher.
sondern es wird überall der Fall
Ja,
sein,
klar.
dass man halt eher das nicht bewältigen kann. Und deswegen, also dieses Spiel mit den Zahlen ist schon ein Spiel, das gespielt wird, um zu sagen, wir können es ja noch mal rausschieben. Wir machen jetzt noch nichts. Wir wissen es ja noch nicht so genau.
Ich mache wieder einen Sprung
Ja?
bei einer der, ich weiß nicht mehr was, aber es war ein englischer Vortrag von Ihnen online. Und dann war diese Frage sehr persönlich, wie Sie das schaffen. Ich meine, okay, das ist eine harte Frage, aber also, ich meine, als Mutter, glaube ich, entwickelt man Bärenkräfte. Also, aber trotzdem, das ist schon, wie schaffen Sie es?
Also wir sind schon eigentlich permanent am Limit, also ganz klar kräftemäßig. Alles andere
Ja,
wäre
klar.
nicht ehrlich. Ja.
Aber also, es gibt ja sicher irgendwelche, also was hilft Ihnen, das auszuhalten? Weil es ist ja doch lang. Also Hoffnung, Ihr Studium, Theologie, also was sind die Tools? Ein Waldspaziergang ab und zu, ein Gebet, ein
Ja,
Vor, weiß ich nicht, aber Sie haben ja, also.
also schon absolut nach draußen gehen. Wir wohnen zum Glück direkt am Wald. Also spazieren gehen, zügig, am besten in der Sonne, ist wichtig. Freunde sind wichtig. Also wir haben das Glück, dass wir einen guten Freundeskreis haben. Der hat sich ein bisschen verändert. Aber wir haben wirklich Freunde, die mittragen. Also sind wir auch sehr dankbar. Wir haben auch eine Gemeinde, evangelische Gemeinde, die mitträgt. Dann mein Mann und ich machen das zu zweit. Das ist ganz wichtig. Ja, natürlich der persönliche Glaube, die Hoffnung spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Dann halt auch, also schon auch, also dieses Leid zu sehen, nicht nur bei uns, sondern bei so vielen anderen und auch das Unrecht, ja. Also wenn ich im Kontakt bin mit einer etwas älteren Mutter in Wiener Neustadt und sie ist selber gesundheitlich angeschlagen und sie kann die Tochter nicht mehr versorgen. Und die Tochter kommt in ein Pflegeheim, was keine gute Situation ist, obwohl die sich dort wirklich Mühe geben. Und die Tochter wird aber vom Gutachter als arbeitsfähig eingestuft von der PVA.
Das aktiviert wieder Kräfte.
Das aktiviert auch Kräfte, ja, absolut. Aber wir sind permanent am Limit, das ist ganz klar.
Und jeder beschäftigt sich ja mit irgendwas gedanklich. Also wo sind Sie gerade für sich dran? Was beschäftigt Sie am meisten gerade?
Mich beschäftigt ganz viel parallel. Beschäftigt eine Veröffentlichung, die ich eigentlich schnellstens fertig machen müsste. Heute habe ich besprochen einen Karfreitagsgottesdienst. Also da geht es um das Thema Dunkelheit, wo ich auch ein kurzes Statement bringen werde. Mich beschäftigt der Austausch mit einer anderen Mutter, wo die Tochter sehr schwer betroffen ist, wo es aber eine Besserung gegeben hat, wo ich versuchen will, das auch für die Mila zu nutzen. Mich beschäftigt, wie man das in den Griff kriegen kann, dass die PVA und die Gutachter der PVA, also da eigentlich außerhalb von jedem Rechtsbereich und jeder Kontrollinstanz bisher noch immer machen können, was sie wollen. Also das ist viel, ja. Ja, nein, durchaus.
Da freue ich mich drüber. Ich mag ja auch gerne verschiedene Dinge und ich bin nicht multitaskingfähig, aber so ein Ding nach dem anderen. Ja. Es geht wirklich viel, was man als Mensch, also gleichzeitig eigentlich schafft, oder? Man kann sich echt mit verschiedenen Dingen beschäftigen.
Ja, das das geht schon. Oder? Aber es sollte sich ein bisschen reduzieren. Das wäre gut.
Auch wenn es jetzt gar nicht passt und so weiter. Ich habe gesehen, in den Arbeiten ziemlich irgendwie auch, Religionspädagogik, eines der Dinge, interdisziplinärer Dialog. Da gibt es die nette Geschichte, ich habe mit dem Bhante Silivanza, einem buddhistischen Mönch, darüber geredet. Und die Frage war, was ist ein guter interdisziplinärer Dialog? Und das würde ich Sie auch gerne fragen. Und er hat gesagt, wenn Menschen mit verschiedenen Religionen sich treffen, wenn man das Gegenüber bestärkt, in seiner Religion tiefer zu gehen, dann ist es ein guter Dialog. Und ich finde das per se einen schönen Ansatz. Also wo stehen Sie da?
Das würde ich absolut auch unterschreiben können. Also ich glaube, für den Dialog ganz wichtig ist die Fähigkeit, auch Perspektive zu wechseln, zu versuchen, die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive des anderen zu sehen und halt wirklich also den Dialog auch, die Auseinandersetzung auch zu wollen, wenn ich nur reingehe, um mein eigenes zu verteidigen, um Streitgespräch. Also das ist sinnlos, und natürlich auch erleben und auch miterleben. Also das
Genau,
finde
einsame
ich ganz
Zeit
wichtig.
verbringen und
Ja,
genau.
genau. Genau.
Erleben und miterleben ist auch schön. Was haben wir jetzt in Bezug auf, also Sie machen ja so viel, aber jetzt wieder im ECFS, welche Punkte sollten wir unbedingt noch sozusagen durchbesprechen?
Also ich wünsche mir halt, und deswegen bin ich auch dankbar für den Podcast heute, dass das noch sehr viel mehr in der Öffentlichkeit war, vorkommt, dass da hingeschaut wird, weil halt gerade auch die Betroffenen selber nur das oft nur sehr begrenzt können. Also man kann sich das so vorstellen. Wer von ME/CFS betroffen ist, wem es noch so gut geht, dass er sie noch arbeiten kann, arbeitet und verbringt dann den Rest der Zeit im
In
Wesentlichen
Regeneration.
mit dem Versuch, sich zu regenerieren. Dann gibt es Betroffene, denen geht es wie unserer Tochter, die sind zu krank, als dass sie noch irgendwas könnten, wobei also Milas Beitrag ist, dass sie ihre Geschichte zur Verfügung stellt. Ja,
Total.
das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass man so mit
Nein, gar nicht.
18 oder so den eigenen Eltern erlaubt, über sich und das in so einer vulnerablen
Sie haben auch so einen
Situation zu sprechen.
Film, also mit diesen
Genau,
Handzeichen
ja,
und so, also hat sich ja wirklich sozusagen.
genau. Aber trotzdem ist es so, also sehr viele können sich nicht mehr einsetzen, weil sie zu krank dafür sind. Das heißt, es gibt eigentlich nur so eine ganz dünne Schicht von Menschen, die zu krank sind, um noch arbeiten zu können, aber noch so gesund, dass sie sich noch äußern können. Und also deswegen, was es wirklich braucht, ist, dass wir, die wir gesund sind, diese Stimmen aufnehmen und verstärken. Denn das ist der einzige Weg, wie sich was ändert. Und in der Medizin bin ich einfach super froh und dankbar, dass sich da was weiterentwickelt, sodass es durch Fortbildungen, leider auch sehr oft durch eigene Betroffenheit, mehr und mehr MedizinerInnen gibt, die sich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. In der Neurologie wünsche ich mir, dass da noch, also da muss ich noch sehr viel tun, dass man diesen Schritt von erst wir ignorieren es, nachher wir schieben es weg von uns, dass man da jetzt endlich dazu kommt zu einer guten Auseinandersetzung mit diesem Krankheitsbild. Da habe ich oft so das Gefühl, oder ich erlebe es, also jetzt gerade auch bei Fachgesellschaften, die Leute haben oft noch nicht einen einzigen ME/CFS-Betroffenen erlebt. Das ist so dieser fremde Patient, auf den ganz, ganz viel projiziert wird. Also, dass es da eine Öffnung gibt, das wünsche ich mir sehr. Und dann halt politisch. Also, es ist so dringend notwendig, dass wir jetzt wirklich überall Kompetenzzentren aufbauen, auch in Niederösterreich, ja. Und das wird nur gelingen, wenn man also die Expertinnen vom Nationalen Referenzzentrum und die Betroffenen zusammenholt. Da tut sich vielleicht auch manch ein bisschen schwer damit, aber es ist absolut notwendig. Denn es gibt schon auch Leute, die sagen, hier, ich bin die Fachfrau für PEIS und haben noch nie eine Diagnose gestellt, ja. Und da muss man dann schon auch wirklich in der Lage sein zu unterscheiden, wer ist Expertin und wer ist Interessensvertreterin. Und Interessensvertreter braucht es auch absolut, aber halt in der richtigen Rolle.
Die Pflege haben Sie jetzt eigentlich gar nicht so angesprochen?
Ja, Pflege, also Pflege, da tut sich durchaus was. Mein Mann hat ja so eine mit anderen auch so eine Anleitung geschrieben für Pflege von Schwerstbetroffenen. Da entwickelt sich was, da bin ich durchaus recht optimistisch. Also diese Veröffentlichung wird jetzt auch nochmal überarbeitet, wo PflegewissenschaftlerInnen dabei sind, was gut ist, dass es einfach auch ein breiteres Feld findet. Physiotherapie ist auch so ein Feld, da ist es viel leichter als mit den MedizinerInnen. Da entsteht auch eine Expertise. Und dann halt dieses große Feld Gutachter, PVA, soziale Absicherung. Da muss noch ganz, ganz, ganz viel geschehen.
Letztes Jahr war ich ja, ich fahre immer mit dem Rad, also ich will nicht sagen, das Halbbaden mit diesen Plakaten zu, also es war schon sichtbar. Also
Ja.
es tut sich was,
Ja,
oder?
es tut sich was.
Genau.
Naja, es tut sich was. Aber diese
Ja,
Plakataktionen, die
ja.
sind jetzt bisher immer noch von betroffenen Seite.
Ah,
Ja?
wirklich, ja.
Es gab Plakataktionen
Schüchtern.
von We and
Ja,
Me.
genau.
Und es gab eine Plakataktion von der Österreichischen Gesellschaft für
Okay.
MECFS.
Ja.
Wo sind die Plakate vom
Ja.
Bundesministerium?
Ah.
Ja, wo ist die
Ja.
Aufklärungskampagne?
Ja.
Ja.
Kommt noch. Hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Weil ich diese, also, Sie haben gesagt, was Sie, also, Sie haben sicher ganz viel von der Mila gelernt, sowieso, aber diese Handzeichengeschichte,
Ja.
das ist schon, also, gutes Teamwork einfach, oder?
Ja, sie hat es Gott sei Dank vorausschauend
Genau. Hat sie
entwickelt.
irgendwie,
Sie
gell?
hat das, sie hat gemerkt, dass das Sprechen anstrengender, belastender wird, dass sie das nicht mehr kann und hat uns dann halt noch, solange sie das noch sprechen konnte, ein paar Handzeichen beigebracht. Das war ganz notwendig und das hat sich dann im Laufe der Zeit
Das
weiterentwickelt.
war nicht, also 20 oder so hätte ich verstanden.
Ja, aber am
Aber es sind,
Anfang waren es vielleicht mal 6
okay,
oder
und dann haben sie
8
sich
oder
mehr
so.
und
Und
mehr ausgewählt.
dann, genau,
Genau.
dann mehr
Ja,
und
super,
mehr.
oder?
Ja.
Ja, also ich glaube, man kann, wenn man in der Situation als nicht ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, was sie da jeden Tag
Ja.
leisten,
Ja.
einfach, gell?
Es ist ja auch so, dass die allerwenigsten Ärzte je jemanden erlebt haben, der so krank ist. Ein Mensch, der zu krank ist, um ins Krankenhaus zu
Ja.
kommen oder auch einen normalen Arztbesuch
Ja,
aushalten zu
ja,
können.
ja, ja.
Also ich habe früher zeitweilig auch in der Klinikseelsorge gearbeitet und ich bin da Menschen begegnet im Sterbeprozess. Und ich habe da erlebt, sagen wir mal, jemand, der schwerst krebskrank ist und die Familie ist aber drumherum und man kann auch miteinander reden und berühren und das ist Licht. Und aber dass ein Mensch so schwer krank ist und aber nicht stirbt, das
Und zwar
kennt man eigentlich und
jahrelang. Ja,
jahrelang,
ja,
ja, das kennt man
ja.
eigentlich
Ja,
kaum oder nicht.
ja. Ja. Und als es begonnen hat, hat sie noch, weiß ich nicht, da ist sie im Zimmer gelegen und hat ab und zu noch, weiß nicht, ein Video sich angeschaut, ein Buch gelesen.
Nein, es hatte sanfter begonnen. Es hat begonnen, da war sie knapp 16, und es ging dann so 2 Jahre lang. Das hat dann einfach begonnen damit, sie hatte einen Infekt, irgendwas Banales, Virales, was alle hatten, was aber halt nicht besser geworden ist. Und dann wurde halt der Schulbesuch immer anstrengender. Dann haben wir sie vom Sportunterricht befreien lassen und dann irgendwann ging es nur noch, dass sie zu Schularbeiten in die Schule gehen konnte. Und es wurde halt immer anstrengender und belastender und dann musste sie das Cello-Spielen aufheben, weil sie halt nicht mehr die
Ja, klar.
Körperspannung zu
Ja,
halten, das
ja,
ging halt
ja.
nicht mehr. Und dann kam halt dieser zweite Infekt dazu und das
Das
hat es
war
dann innerhalb ganz kurzer
ja.
Zeit
Ja.
ganz massiv
Ja. Aber das
verschlechtert.
heißt, sie hat jahrelang Cello gespielt.
Sie hat jahrelang Cello gespielt,
Ja,
ja, sie
super.
hat mit 8 oder 9 hat sie angefangen, ja.
So ein
Das war
schönes.
auch absolut so eine Identitätssache für
Oh,
sie. Sie
ja.
hat mal als Kind gesagt, also Cello wird sie immer spielen.
Ja. Das war in
Ja.
diesem ORF-Doku 2024, war, glaube ich, ein Blasinstrument auf jeden Fall, ein Herr,
Ja, der
genau,
Jan
der das dann auch nicht
Ekelutz.
mehr konnte und
Ja,
dann, genau.
dem geht's aber besser.
Wirklich?
Dem geht's
Ah,
besser.
ja, super.
Ja.
Ja. Also falls ihr es sieht, wir freuen uns drüber.
Ja, wir freuen uns sehr.
Ja, super, ja. Wirklich.
Also noch nicht hundertprozentig, aber also ihm geht es besser. Ja. Das ist sehr erfreulich.
Das heißt, er hat auch schon wieder irgendwie sein Blasinstrument.
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Es ist, also Trompete spielen im Ganzen ist ja sehr anstrengend. Ja, aber ich bin ihm begegnet.
Ja, super. Ja, toll, nett. Genau. Ich schaue ein bisschen meine Notizen durch, weil ich habe mir so ein paar Sachen notiert, genau, die wir... Nein, also ich wäre eigentlich durch mit meinen...
Gut, wunderbar.
Wenn Sie,
ja, ich glaube, ich habe gesagt, was
Themen
zu sagen.
Sind,
ja,
dann,
das... Dann, ja, danke. Ja,
dann danken wir sehr für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Wünschen Ihnen, Ihrer Familie und natürlich allen anderen Betroffenen auch irgendwie... Von Herzen alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Das ist ja doch ein langer Weg, den man da...
Ja, hat. Es ist ein langer Weg. Es braucht einen langen Atem. Auf jeden Fall.
Danke Ihnen und alles Gute.
Dankeschön.